Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Hackelife und mit dabei ist wieder Basti. Hallo.
No moin.
Wir reden wieder über Tech-Schlagzeilen und was diese Woche so aufgefallen ist, beziehungsweise in den letzten paar Tagen. Und ich möchte direkt erstmal damit anfangen, mich zu bedanken bei allen, die in der letzten Zeit diesen Podcast auch finanziell supportet haben. Ich habe ja ein Interview hier geführt mit Holger Klein, das ich dann veröffentlicht habe. Und da reden Holger und ich ausgiebig darüber, wie das so ist mit freien Podcasts, Podcasts ohne eigene Plattformen wie ein Prominamen oder eine öffentlich-rechtliche Sendeanstalt und wie das ist, wenn man als Independent-Podcaster dieses Hobby betreibt. Und ich finde es sehr schön, wie viele Leute dieses Hobby finanziell unterstützen und sagen, das ist ihnen etwas wert. Deswegen danke an alle, die hier was reingeschickt haben. Auch danke an die E-Mail-Rückmeldungen. Nochmal kurz zu den finanziellen. Wenn ihr hier auch Geld einwerfen wollt, weil ihr den Podcast gerne hört, geht das über den ersten Link in der Beschreibung oder über den Punkt Unterstützen auf der Website. Wenn man es möchte, ist man in unter 30 Sekunden durch und hat etwas in den Hut geworfen. Dann gab es Rückmeldungen zu der Art und Weise, wie ich schneiden würde. Das finde ich ein bisschen lustig, denn ich schneide eigentlich immer nur in den Redebeiträgen der Leute selbst. Also wenn da ein Ä oder M drin vorkommt, dann versuche ich das rauszunehmen, wobei ich nicht alle rausnehme, weil manche zu sehr im Wort eingebaut sind oder in so einen Spannungsbogen passen, dass jemand sagt, und niemand hätte gedacht, dass das Ergebnis davon war, das und so weiter. Da würde ich jetzt nicht das Arm rausschneiden, sondern da würde ich versuchen, das so zusammenzuführen, dass am Ende ein niemand hätte gedacht, dass dabei rauskommt. Also ich versuche dann nicht sinnentstellend, sondern so, wie die Leute den Satz formulieren wollen, den Satz zusammenzubasteln. Und jetzt bekam ich als Kritik von einer Person, der einen Kommentar ich freigegeben habe, Nathalie schrieb, dass ich zu wenig Zeit zwischen meinen Fragen und meinen Gästen oder Gesprächspartnern lassen würde. Und dem hat Randolf sich dann zugefügt und meinte, das wäre ihm auch schon aufgefallen. Das Absurde ist, ich schneide nicht die Pausen zwischen meinen Gesprächspartnern und mir, sondern ich schneide nur in den einzelnen Redebeiträgen. Also wenn jemand länger braucht, um auf ein Wort zu kommen, wenn jemand nochmal neu anfängt, das schneide ich. Ich schneide aber nicht den Abstand zwischen ich sage was, du sagst was. Und das scheint etwas zu sein, das die Leute kritisiert haben. Ich habe jetzt überlegt, dass ich meinen Kritikern anbiete, dass sie einfach mal die Originaldateien sehen können, damit sie sehen, dass ich wirklich so rede. Du meintest ja auch, als wir uns unterhielten, dass das eigentlich nicht auffällig sei.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schon reinspringen. Als jemand, der sich ja hier ungeschnitten, also es sei denn, du machst sehr, sehr schnell einen Live-Schnitt. Ja, aber als jemand, der ja sozusagen hier mit dir live redet, muss ich halt einfach sagen, live ist das halt auch so. Du redest halt schnell, deswegen kann ich auch interessant nicht in zweifacher Geschwindigkeit hören, sondern irgendwie nur in 1,2-facher Geschwindigkeit, weil du so an sich schon einen schnellen Pace hast. Genau, du hast halt einfach weniger Pausen zwischen den Sätzen. Von daher ist das einfach die natürliche Art, wie du redest.
Ja.
Also ich weiß nicht, es könnte natürlich auch sein, dass das Sprechhygiene ist oder nennt man das Sprechhygiene oder Sprechstil einfach ist, was man kann sich das sicher auch abgewöhnen oder angewöhnen. Ist die Frage, ob das dann irgendwie, während man das sich umgewöhnt, noch weiter am Gesprächsfluss irgendwie hindert.
Was es definitiv gibt, ist, dass während Leute mir etwas erzählen, ich viel mehr Fragen habe, als ich stellen kann. Also eigentlich möchte ich immer nach einem gesprochenen Satz in 3 oder 4 Paralleluniversen aufbrechen und dann alle meine Fragen stellen können. Und da muss ich mich halt für eine Frage entscheiden. Das heißt, während jemand etwas erzählt, formuliert sich bei mir in der Regel eine Anschlussfrage oder ich habe einen Punkt, auf den ich hinaus möchte. Und dann kommt meine Frage schon recht zeitnah, weil ich halt beim Zuhören darüber nachdenke, was ich fragen möchte. Ich glaube, das ist allerdings etwas, das kriege ich nicht abgeschaltet. Ich kann nicht den Absatz, den der andere sagt, auf mich erstmal wirken lassen und danach eine Gegenfrage formulieren. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen Eigenart oder die Art und Weise, wie ich selbst gewohnt bin, Gespräche und Interviews zu führen. Aber ja, es freut mich, dass Leute dann offensichtlich den Teil, den ich editiere, gar nicht merken, wenn sie nur zu kritisieren haben, was ich gar nicht editiere.
Das stimmt. Also interessant für mich wäre so ein bisschen, ob das zum einen noch mehr Leuten aufgefallen ist, ne, ob das tatsächlich noch anderen Leuten aufgefallen ist und den Leuten, denen es aufgefallen ist, ob die zum Beispiel den Podcast in 1,5-facher Geschwindigkeit hören oder sowas oder halt die Funktion von Overcast oder sowas anhaben, dass die Pausen geschnitten werden. Ja, gibt es ja auch kleinseitige Einstellungen entsprechend.
Ja, und auch das, ich habe Gesprächspartner, die kannst du so, wie wir gesprochen haben, direkt veröffentlichen. Also Gavin Kallmeier zum Beispiel, der redet komplett podcastfähig. Da ist kein großes das muss ich nachschauen, kannst du das bitte rausschneiden, bei gewesen. Sondern da habe ich in der Sendung vielleicht 20 Schnitte für dann hier und da doch mal ein oder ein Räuspern. Und demgegenüber habe ich Gesprächspartner, ich möchte auf niemanden mit dem Finger zeigen, aber die sind dann, dann bin ich froh, dass man
so
überhaupt...
So ein Sachse, der irgendwie die ganze Zeit macht.
Der Sachse hat sich aber auch abgewöhnt. Der hat am Anfang, als wir angefangen haben zu senden, immer noch...
Ja, es wird besser.
...mit zu trockenem Gaumen geredet und dann hörte man ein Schnalzen. Und das habe ich anfangs auch wirklich viel rausgeschnitten. Das gibt es mittlerweile nicht mehr so viel. Also auch da gab es eine definitive Entwicklung. Ich wollte auf andere Gesprächspartner, aber ich werde auf niemanden mit dem Finger zeigen, die dann mit mir spätabends noch aufgenommen haben, wo so viele mit drin waren, dass ich in einer Sendung von 2 Stunden über 600 Schnitte drin hatte. Und da hat niemand gesagt, da ist aber ein schlechter Schnitt gesetzt oder warum hast du ihn denn da abgeschnitten? Weil ich mir da doch sehr viel Mühe gebe, da möglichst kleinteilig reinzugehen und entsprechend lang braucht dann halt auch so ein Edit. Das war die Bestandsmeldung aus dem Maschinenraum. Danke für alle Unterstützer, wenn ihr auch unterstützen wollt. Werbefreie Podcasts, die nur Community finanziert sind. Wir haben keinen Vorteil davon, dass jetzt das Jahresende ist. Andere Plattformen schütten im Dezember ja immer noch mehr Ad-Revenue aus. Ich bekomme im Dezember von niemandem mehr Geld, weil ich eh ausschließlich den Privatsupport bekomme und jetzt nicht auf einmal Nestlé mehr Werbegeld hier lässt. Das dazu.
Ich denke, wir werden ja nochmal eine Jahresabschlusssendung machen, hatten wir schon so grob mal angepeilt. Da werden wir nochmal Transparenzbericht vorlegen, hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung kurz besprochen, für die Leute, die es interessiert, dass die Daten kommen dann im Anschluss.
Genau, also am 7. Dezember ist dieser Podcast ein Jahr alt und wir nehmen am 7. vormittags eine Sendung auf, in der wir hier einmal durch alle Zahlen stürzen, wie viele Leute erreicht wurden, wie viel Geld eingenommen wurde und so weiter. Wenn ihr der Großspender sein wollt, der da auch noch auftaucht, also keine falsche Zurückhaltung. Und ansonsten am 7. wird es abends einen Wasserstandsbericht geben, wie das erste Jahr so lief. Aber das war jetzt genug aus dem Maschinenraum, kommen wir zu den Themen. Und da würde ich gleich erstmal mit einem Thema anfangen, nämlich ein neues Gadget, das ich habe. Es war so gewesen, ich war Freunde besuchen und hatte vergessen, dass mein Apple Watch Charger gar nicht in meinem Rucksack ist. Und jetzt ist die Apple Watch Ultra, wenn man die Funktion ein bisschen runterdummt und sagt, ich möchte zum Beispiel nur Uhrzeit und Notifications haben, dann trägt der Akku mich auch durch 2,5 Tage. Und wenn ich dann noch andere Funktionen ausmache, GPS aus und so weiter, dann sind das auch 3 Tage. Aber mir fiel auf, ich habe das Ladekabel vergessen, die Uhr ist jetzt bei 50%, wie weit komme ich denn noch mit dem Akku? Und tatsächlich hat der Akku dann in der runtergedummten Version auch Always-on-Display aus, sodass es nur, wenn man draufschaut, angeht, habe ich noch 1,5 Tage geschafft. Und dann dachte ich mir, das Apple Watch Ladekabel ist eins der wenigen, die ich im letzten Jahr nachkaufen musste, weil ich es mal im Hotel vergessen habe. Eins der wenigen, das ich nicht eh dabei habe, weil Lightning-Kabel habe ich einfach aus Tradition immer in 2 Rucksacktaschen noch eins mit, falls man es wirklich vergessen hat. Telefon ist halt mittlerweile doch recht wichtig. Und USB-C für den Laptop habe ich eh mit. Und nur diesen proprietären Charger für die Apple Watch vergessen. Und dann erinnerte ich mich, dass ich es mal gesehen hatte, es gibt so kleine Pucks, die nur der Ladekopf sind, an die du dann ein USB-C oder ein Lightning-Kabel ranstecken kannst. Und diesen Puck habe ich jetzt als Schlüsselanhänger. Das heißt, ich muss gar nicht drüber nachdenken, der ist so groß wie so ein normaler Transponder. Und meinen Schlüssel habe ich eh immer mit einer Sicherheitsschlaufe an die Hose gebunden. Ohne Schlüssel verlasse ich nicht das Haus. Und jetzt habe ich ein Apple Watch Ladegerät, das einfach immer mit dabei ist. Und es ist nicht das beste Ladegerät, es ist ein bisschen flimsy, dass wenn der Stecker nicht richtig steckt oder es ein bisschen schief liegt, lädt es nicht perfekt. Aber es geht ja nicht um perfekt laden, sondern es geht um, ich bin außer Haus, niemand hat einen Apple Watch Charger, meine Uhr wäre leer, ich möchte jetzt da nochmal 1 Stunde Akku reinhauen. Und dafür ist der wirklich perfekt.
Ist es eigentlich immer noch so, dass die Apple Watches kein normales Qi charging können?
Genau, die haben einen eigenen Standard und den haben alle Apple Watches, also jede Apple Watch seit Veröffentlichung in den letzten 10 Jahren unterstützt denselben Ladepuck. Das heißt, es gibt davon auch viele und es gibt die auch mittlerweile günstig, aber die sind immer noch ein proprietärer Ladeschnupsi.
Und also denkbar wäre halt, oder wirklich cooles Feature wäre halt, also nicht für den alltäglichen Gebrauch, aber man kann ja, glaube ich, die AirPods an der Rückseite von bestimmten Handys, die halt auch Qi ausgeben können, laden. Na, also gerade bei Android-Geräten oder sowas gibt es sowas.
Genau, in der AirPods 2-Generation gab es noch ein Case mit und eins ohne Wireless-Charging.
Genau.
Und lustigerweise kann das mit Wireless-Charging auch auf dem Punkt der Uhr laden.
Ah, interessant. Also kann das irgendwie anscheinend noch, im Zweifel ist das wahrscheinlich auch einfach nur eine Art von Kommunikation, die da nochmal stattfindet, kann ich mir vorstellen. Weil im Endeffekt so Wireless-Laden ist ja nichts anderes aus. Also mal gucken, ob da jetzt Zuschriften kommen und von Leuten, die sich da irgendwie besser auskennen, aber im Zweifel ist Wireless-Laden irgendwie erstmal nur Spulen, die irgendwie übereinander liegen, um dann da Energie auszutauschen.
Genau, das
was, plus ein Batteriemanagement.
Genau, halt was den großen Unterschied macht, ist halt der Handshake. Also dass die Kabel, also die Spule hat, jetzt hier gerne korrigieren, ich glaube, die Spule steht immer ein bisschen unter Spannung. Ähnlich wie das bei NFC-Chips ist, die ja, also NFC ist ja, dein Reader hat Spannung, die er nach außen überträgt. Und die Spannung wird über die Antenne des NFC-Chips genutzt, kann dann den betreiben. Also die Feldspannung des Scanners kann die Spule so konduktiv aufladen, dass der Chip betrieben werden kann, weil der nur super, super wenig Energie braucht. Und dann antwortet der Chip mit etwas zurück und kann die Spule auch als Antenne benutzen, um zu senden. Und ich glaube, ähnlich ist es mit den Qi-Chargern, dass diese Spule standardmäßig horcht, kommt da jetzt eine Anfrage. Und wenn diese Anfrage kommt, dass sie dann erst freischaltet, also dass halt die durchschnittliche Last, die auf diesem Ladegerät und auf dieser Spule ist, super, super niedrig ist, bis auf den Moment, wo dann der Handshake passiert und sie weiß, jetzt kann ich laden und jetzt kann ich hier mit so viel Last laden.
Und sowas einfach hinten ins iPhone noch mit eingebaut, wäre eigentlich ziemlich cool. Dann könnte man seine AirPods, also nur so im Notfall, ne? Das muss ja auch nicht Fast Charging irgendwie sein, weil dann geht ja auch der Handy-Akku runter, aber irgendwie so für 5-10% oder 15% einfach mal so in die Apple Watch oder in die AirPods reinladen.
Beziehungsweise,
finde ich eigentlich ganz cool.
Das dürfte ja auch richtig verlustbehaftet sein. Also ich habe jetzt meine Apple Watch und ich möchte in die irgendwie nur Strom reinbekommen. Dann ist natürlich diese Lademulde von Apple ist super, weil die mit Magneten die Uhr richtig ausrichtet und möglichst optimal da lädt. Aber wenn ich sage, mir ist optimal jetzt egal und ich lege das jetzt hinten auf mein iPhone drauf und dieselbe Energie, mit der ich sonst 30% reinbekommen würde, macht jetzt nur 10% Akkuladung in der Uhr. Das wäre ja okay. Es geht ja wirklich nur um den Edge Case, dass ich für ein paar Stunden überbrücken und nicht standardmäßig so laden möchte.
Ja, genau. Also genau für sowas. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast nochmal den komplett Slow-Modus von der Apple Watch reingeschmissen, damit du nochmal, also die komplett in Funktion beschnitten. Was kann in diesem Modus dann die Apple Watch eigentlich noch? Also außer Zeit anzeigen und kommen noch Benachrichtigungen vom iPhone an?
Also es gibt den Low-Power-Mode, der zeigt nur noch eine Uhrzeit an. Und der zeigt die Uhrzeit auch nicht mehr mit dem richtigen Watch-Interface an, sondern der zeigt das richtig runtergedummt an. In dem hält die Uhr im Zweifel auch Tage. Und der ist aber wirklich nur, um die Uhr als Uhr zu benutzen. Wenn du von der Uhr andere
Absolut
Dinge
wild
haben möchtest, sowas wie eine Metrik über Schritte oder ein Anrufbenachrichtigung oder Anrufbenachrichtigung oder Nachrichten bekommen, dann braucht es deutlich mehr Energie. Das war der Modus, in dem ich dann unterwegs war. Den gibt es auch nicht so als eigenes Profil, sondern da muss man dann händisch ein bisschen aussortieren. Und dann sind das halt so Sachen, diese Abdunklung, also die Ultra 1 hat ja bereits ein Always-On-Display und da kann man dann einstellen, dass es, ich glaube, seit der 6er gibt es Always-On-Display oder seit der 6er. Und da kann man dann einstellen, dass das nicht mehr aktiv sein soll, sondern dass wie bei den Uhren davor, nur wenn man die Uhr zu sich hindreht, die Uhrzeit gezeigt werden soll. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das ein Convenience-Feature ist, dass ich nicht vielleicht einfach standardmäßig anmache. Also ich habe jetzt einen Tag ohne Always-On-Display gelebt und ich konnte trotzdem die Uhrzeit lesen. Denn wann gucke ich auf meine Uhr? Eigentlich immer dann, wenn ich es mit irgendetwas abgleichen möchte und dann hebe ich den Arm eh. Also es passiert mir sehr selten, dass ich aus dem Augenwinkel drauf spingse und dann denke, aha, es ist so und so viel Uhr, sondern eigentlich hebe ich immer aktiv den Arm, um auf die Uhr zu gucken.
Das ist auch das Erste, was ich beim iPhone ausgeschalten habe.
Ja.
Aber das ist auch ein Grund, weswegen ich mir nie eine Apple Watch zugelegt habe, sondern jetzt auf einer Garmin oder eine Garmin Watch hier am Arm habe, weil mir die Akkulaufzeit einfach zu gering ist bei der Apple Watch. Ne? Also so eine Garmin Watch, die ist jetzt 4-5 Jahre alt und hält trotzdem noch irgendwie 8-9 Tage. Natürlich ist sie sehr viel dummer als jetzt so eine Apple Watch und im Zweifelsfall berechnet sie jetzt nicht, ob ich irgendwie schief gehe oder irgendwie einen krummen Herzschlag habe, wobei sie das wahrscheinlich schon erkennt, aber irgendwie EKG kann sie nicht und sowas. Also im Zweifel sterbe ich wahrscheinlich mit der Garmin Watch eher als mit der Apple Watch, aber preislich und akkutechnisch war mir halt da die Garmin Watch schon sehr viel attraktiver.
Ja, also mein Argument ist immer, ich lade mein Telefon ja auch jeden Tag, deswegen ist es für mich kein großes Ding und die Apple Watch lädt wirklich schnell. Also der Akku ist gut genug, dass ich sagen kann, ich sitze jetzt eh eine Stunde am Schreibtisch und es passiert nicht viel Spannendes, dann lege ich die eben auf den Ladepuck und ansonsten habe ich die halt immer drum und mache damit auch Schlaftracking und so weiter. Aber also Akku ist eigentlich kein Problem, außer man vergisst das Ladekabel.
Und jetzt deswegen, also ne, wenn Apple hier noch ein paar Millionen rüberschieben will, auf dem Bankkonto ist noch Platz, die Idee einfach hier abkaufen, ist gar kein Problem.
Anker hatte ja zwischendurch eine Powerbank, die eine Lademulde für die Apple Watch hatte. Da mussten sie aber einen Teil der Produktserie zurückrufen, weil Powerbanks, die nicht richtig Power managen, sind dann auch ganz schnell große Lithium-Sprengsätze.
Ja, Apple hatte da ja auch schlechte Erfahrungen mit Wireless-Charging.
AirPower-Pads,
genau, AirPower.
Jo. Wo wir aber bei Apple und Charging sind, ich habe da etwas reingeworfen, das jetzt die Tage die Runde machte, nämlich, dass die iPhones im neuen iOS sich, wenn sie einfach nur in der Gegend liegen, alle paar Tage rebooten. Und das finde ich sehr unterhaltsam, denn das ist so dieser Silberstreif am Horizont, dass Apple doch nicht nur eine böse Firma ist, die all euer Geld möchte, sondern dass da immer noch Tech-Idealisten drin sitzen. Denn eine Sache, die dadurch passiert ist, dass so Brute-Forcing-Methoden wie Graykey sie versucht, weniger effektiv sind, weil die dann alle paar Tage komplett neu anfangen müssen zu Brute-Forcen. Und da die mitunter mehrere Tage brauchen, um den Key rauszufinden, ist das jetzt ein Weg von Apple, um so ein bisschen die Behörden zu dribbeln und dein iPhone ein bisschen sicherer zu machen. Und sie müssten das nicht einbauen, sie haben es aber eingebaut. Sie haben auch eine wilde Erklärung, dass das irgendwie für die Akkuratheit des Akkus relevant sei, der Reboot und so weiter.
Ah, okay, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass Apple sich inzwischen dazu geäußert hat. Also gab es eine offizielle Äußerung oder war das eher so, ein Manager auf irgendwie X hat da irgendwas gepostet?
Genau, das war Leute, die bei Apple mitarbeiten, haben das Feature erklärt und gesagt, das ist kein Bug, das soll so sein, das schont die Akkus, vor allem den Akku-Controller, der braucht regelmäßig diesen Reset und ist ja auch nicht gelogen, aber sorgt vor allem dafür, dass iPhones jetzt den Behörden ein bisschen weniger Spaß machen beim Knacken.
Also ich hätte es richtig cool gefunden, wenn Apple einfach sich nicht dazu äußert, also so niemanden einfach sowas einbaut, das hätte irgendwie nochmal einen cooleren Beigeschmack gehabt. Aber ich habe zwischendurch auch vermutet oder so überlegt, ob es etwas mit dieser Funktion der iPhones zu tun haben könnte, dass ja jetzt auch im ausgeschalteten Zustand, während sie in der Packung sind, schon Firmware-Updates gemacht werden können. Dass es sozusagen irgendwie eine Art Mechanismus gibt, dass man genau diese Updates darüber anstoßen kann, der halt dann dafür sorgt, dass alle paar Tage da mal ein Reboot passiert. Ich habe kurz vermutet, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte, aber ich habe nichts in der Art oder andere Vermutungen in ähnliche Richtung im Netz gesehen.
Mein Gegenargument wäre, ab dem Moment, wo das iPhone aktiviert ist, muss es ja nicht mehr in der Packung geupdatet werden. Das heißt, ab dem Moment könnte es diese Funktion ausschalten.
Ja, wenn es halt entsprechend so konfiguriert, also an einer Stelle, also keine Ahnung, es könnte ja schon im BIOS-Control, also im BIOS irgendwie so verankert sein oder so tief verankert sein, dass es sozusagen vom Betriebssystem oben drüber keine Berechtigung gibt, mehr auf so einer tiefen Ebene noch Veränderungen zu machen. Ja, also gerade so ein Firmware-Update-Mechanismus muss natürlich so abgesichert werden, dass er nicht manipuliert werden kann. Mhm. Also auch wenn das Gerät dann sozusagen aktiviert wird, dass man es nicht mehr darin rumschreiben kann an dieser Funktion idealerweise, um keine irgendwie gefakten Firmwares dann auf das Gerät zu spielen. Mhm. Und deswegen hatte ich da diese Vermutung, dass sozusagen irgendwie ein Mitbringsel von dieser Funktion ist. Allerdings kam es auch irgendwie erst mit dem iOS 18-Update und nicht mit dem Update, wo die Firmwares dann im Auszustand mit geupdatet werden konnten.
Jo. Da möchte ich noch eine lobende Sache bei Apple erwähnen und danach können wir wieder auf diesen Milliardenkonzern einhacken. Und zwar hat iFixit den Mac Mini jetzt bekommen mit M4-Chip, mal auseinandergeprügelt und loben sehr, wie reparierfreundlich der ist. Also geben eine 7 von 10, was extrem gut ist. Und der DOS-Dude hat bereits ein Video veröffentlicht dazu, wie er neuen Speicher in den Mac Mini reinlötet. Also wie er mit der Heatgun die NAND-Chips ablöst und dann neue NAND-Chips drauflötet mit einem eigenen Stencil und so weiter. alles aufwendig, nichts, was man privat macht, außer man ist ein bisschen verrückt, aber etwas, was ein guter Repair-Shop durchaus machen kann. Und er hatte da Erfolg. Das heißt, es ist möglich, den Mac Mini nachträglich noch hochzurüsten. Und da sehe ich wirklich einen Markt, dass Leute den Mac Mini nicht mit dem größten Speicher kaufen und dann den Speicher auf dem Aftermarket nachbauen lassen.
Was ja absolut wild ist, dass sozusagen die Aufpreise bei Apple so teuer sind, dass es sehr viel günstiger ist, dass sich ein Mensch, eine bezahlte Arbeitskraft hinsetzt und für wahrscheinlich, also wie lange wird man daran sitzen? So 2-3 Stunden wird man schon daran sitzen.
Ich glaube, wenn du nur das als Repair-Shop machst, ist das eine Sache von einer halben Stunde. Aber
ja, gut, kann sein.
Also
da würde ich zustimmen, ja. Aber trotzdem muss sich ja jemand hinsetzen, dass man, ne, also das musst du auch können, wirklich.
Genau, jemand muss es geübt haben, das Gerät haben.
Und dass sich sozusagen jemand hinsetzt und das manuell dort verbaut, dass das günstiger ist, als dass Apple dir das ausliefert, das ist schon sehr absurd.
Auf der anderen Seite, der Mac Mini in seiner Grundkonfiguration ist einfach auch verdammt günstig. Also ja, im Sinne von preiswert, nicht billig. Also der Basis-Mac Mini ist so viel Computer für so wenig Geld, wie du es quasi nirgendwo sonst bekommst.
Ja, das hatten wir ja auch, dass du 2 Mac Minis in der Basiskonfiguration kaufen kannst für den Preis von, du machst einmal das RAM-Update und einmal das Speicher-Update. Hm. Ja, das muss man halt echt sagen, dieser Einsteiger-Mac Mini mit auch dem ganz normalen M-Prozessor ist halt einfach echt fast unschlagbar.
Jo. Ja, das noch zu dem Mac Mini. Ich tänzel ja auch die ganze Zeit darum, ob ich mir irgendwie rechtfertigen kann, dass ich mir den hier einfach, also er wäre halt genau mein Produktionsrechner. Ich habe mein MacBook, das stöpsel ich von so wie ich arbeite, um, wenn ich hier aufnehme, hin zum Mikrofon dran, Monitor dran, Ethernet dran, Strom dran, sind einmal alle, und ein Kopfhörer dran, sind einmal alle Ports voll und die Maschine läuft. Kein Hub, kein gar nichts. Am Mac Mini könnte ich das einfach dauerhaft stationär stehen haben und müsste nicht stöpseln. Ja, es ist...
Ja, aber ich kenne das. Man fängt dann an, so sich zu überlegen, weil man das eigentlich ein cooles Produkt ist und das haben möchte. Und dann fängt man an, so zu überlegen, wo man das einsetzen kann, so Gründe zu finden.
Ja, ich brauche ihn nicht.
Ja. Ich kenne das von mir selber, habe da auch schon überlegt. Aber mir ist es dann immer zu anstrengend, irgendwie 2 Systeme synchron zu halten, den Datenstand zwischen mehreren Systemen synchron zu halten.
Ja, wobei er auch das, wenn ich den nur für die Podcast-Aufnahme benutze, dann reicht der in der kleinsten Version und dann tue ich einfach die Podcast-Files aus der Aufnahme ins iCloud und dann synchronisiert auch das wieder. Also, aber nein, ich brauche ihn nicht. Meine Vernunftentscheidung ist, ich brauche ihn nicht, obwohl es eine verdammt coole Maschine ist. Aber hätte ich ihn nicht und würde ich jetzt ein Studio einrichten, dann würde ich den immer dem Mac Studio zum Beispiel bevorzugen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja in der Folge, als die MacBooks rauskamen, hatte ich konkret überlegt, ob ich jetzt 5.000 Euro ausgebe, um zum Beispiel jetzt hier mein MacBook zu ersetzen durch ein neues. Und dann war es ja so im Grunde die Schlussfolgerung, na gut, muss ich jetzt 5.000 Euro ausgeben, um schneller computen zu können? Nur um festzustellen, dass dann der Mensch vorm Computer nicht schneller computen kann für das Geld. Aber man muss halt auch sagen, dass alleine der günstigste M4-Chip ist halt schon rein CPU-technisch so viel schneller als der M1 Max-Chip. Mhm. Da ist schon einiges passiert.
Jo, jetzt der Teil, wo wir auf Apple rumhacken. Die Apple Intelligence streckt nach und nach ihre Fühler aus. Wir wissen ja, die kommt in ihrem kompletten Umfang erst im Frühjahr 25 auf den Markt. Aber es gibt jetzt Zugriff auf diese Bildergenerierungsgeschichte und auf den Magic Wand, um in der Notizen-App aus einer Krickel-Krakel-Strichzeichnung etwas zu generieren. Und das finde ich, sieht also beeindruckend, dass auf dem Gerät on-site passiert. Aber es ist auch wirklich alles nicht gut. Also,
das passt ziemlich gut zusammen, ja. Also, es ist auch wild, an welchen Ecken es Beschränkungen gibt, dann auf einmal. Ne? Also, Funktionen gehen immer sehr, sehr gut und dann ändert man Parameter und auf einmal geht gar nichts mehr.
Ja, und vor allem, hast du diesen Werbespot gesehen, mit dem Apple auf die Apple Intelligence hinwerben möchte?
Gerade noch nie. Also, kommt drauf an, welchen du meinst. Da gab es ja mehrere wilde Sachen.
Genau, es gibt einen, wo jemand im Office sitzt und er trödelt den ganzen Tag nur rum und dann muss er kurzfristig noch schnell eine E-Mail zusammenfassen, um in einem Meeting diese vorzutragen. Und dann ist er der große Held, weil er das geschafft hat. Dann gibt es eine Frau, die den Geburtstag ihres Partners vergessen hat und sie sagt dann kurzfristig im Telefon, hey, mach doch hier nochmal einen Süßi-Film mit unseren Fotos. Und das iPhone macht das dann. Sie zeigt das und sie ist Held der Party. Bei all diesen Dingen habe ich mir gedacht, wenn du im Büro rumsitzt und nur rumgoofst und nichts beiträgst, dann ist die Intelligenz von Apple nicht, was deinen Job besser macht, sondern zeigt, dass man dich nicht braucht. Und wenn deine Partnerin deinen Geburtstag vergessen hat und dir deswegen als Geschenk eine Dia-Show zeigt, die die iPhones seit Jahren zusammenbauen können und die dein iPhone genauso gut zusammenbauen kann, dann, also ich fände es immer ehrlicher, wenn jemand sagt, ich habe im Terminstress vergessen, dass ich dir was besorgen wollte. Oder ich habe nicht die richtige Idee gefunden, aber sobald mir etwas auffällt, gibt es eine Überraschung. Also das ist ja so etwas, so fahre ich, dass ich Freunden mitunter einfach so zwischendurch Geschenke mache, wenn mich etwas anspricht, wo ich denke, das würde ihnen gefallen. Oder auch so Sachen, ich habe dieses Jahr mir ein T-Shirt gekauft, auf dem sind jede Menge Katzen und die sind angeordnet wie ein Periodensystem, Periodic Table, und unten drunter steht Periodic, also Per wie Schnurren und Periodic Table, Periodic System, und das ist so ein witziges T-Shirt mit Katzen und Naturwissenschaft und oh. Und ich habe mir dieses T-Shirt gekauft und ich habe bei der Gelegenheit dann einfach das T-Shirt nochmal gekauft und einer befreundeten Chemikerin geschenkt, die sich darüber gefreut hat. Und ich finde, so Geschenke zu machen, viel angenehmer als zu sagen, oh nein, ich habe seinen Geburtstag vergessen. Schnell, in letzter Sekunde generiert mein iPhone jetzt einen Imagefilm von toll, was wir alles zusammen erlebt haben, oder? Also, es ist
ja
nicht.
Ja, also im Zweifel weiß die Gegenseite ja auch, wie unaufwendig, das einfach automatisiert erstellt wird und man da eigentlich sozusagen sehr einfallslos nichts für getan hat.
Und da bin ich also einerseits enttäuscht, denn gute Geschenke machen ist etwas, was man üben muss. Und das, also ich kenne viele Leute, die nicht so gut Geschenke machen oder gemacht haben. Und dann denke ich mir immer, wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich die halt sofort auf. Ich habe eine Notizendatei, in der stehen Menschen, denen ich Geschenke machen möchte und Ideen. Und dann gucke ich immer mal wieder, gibt es das, was ich mir vorgestellt habe, überhaupt als Produkt? Oder gibt es das gerade günstiger? Hier mal ein Alert bei Geizhals reinstellen und so weiter. So, dass ich die Geschenke übers Jahr verteilt bekomme. Denn auch jetzt, wir nehmen gerade am Black Friday auf und es ist wieder Baumfest, das vor der Tür steht. Und Leute sind jetzt überrascht, beziehungsweise in einem Monat überrascht, dass es ja schon Baumfest ist und sie noch Geschenke brauchen. Es ist schon ziemlich beruhigend zu wissen, ich habe im Zweifel das ganze Jahr über Ideen gesammelt für die entsprechenden Anlässe oder ich habe die Geschenke schon oder ich habe die Geschenke auch schon geschenkt, sodass gar nichts an dem Tag selbst erwartet wird. Deswegen Geschenke sehr viel einfacher, wenn man sie nicht terminfokussiert machen soll und Apple was erlaube. Also dieser komplette Werbespot hat eigentlich nur gezeigt, wenn du kein Interesse hast, dich für die Menschen in deiner Umgebung oder für deinen Job zu interessieren, dann ist Apple Intelligence super. Und ich glaube, das hat auch die Frau von CNET gesagt, Apple Intelligence verkauft dummen Leuten, dass sie sich so fühlen könnten, als wären sie schlau. Und
das trifft sehr gut.
Das Problem ist, es verkauft halt dummen Leuten nicht, schlau zu sein. Das heißt, schlaue Leute erkennen, dass du dich gerade nur schlau fühlst.
Ja, also Ähnliches hatten wir ja auch schon, als das Ganze angekündigt wurde auf der WWDC. Da hatten wir das ja auch schon erkannt, dass gerade so zwischenmenschliche Sachen einfach, du kannst das einfach nicht abgeben an einen Prozessor irgendwie. Mhm. Das ist nicht sinnvoll machbar, vor allem wenn die Gegenseite weiß, dass es halt von einem Prozessor kommt. Dann kann man das einfach nicht auslagern, sinnvoll.
Es gab ja jetzt auf Reddit auch diese Screenshots von dem Entwickler, der die Beta drauf hat, dem dann die Beta zusammenfasst. Deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht, du sollst deine Sachen abholen. Und das als Zusammenfassung der Nachrichten, die sie geschrieben hat. Und jetzt, selbst wenn das richtig ist, ich möchte nicht, dass mein Telefon mir so etwas zusammenfasst. Was ich hingegen möchte, ist, dass mein Telefon super schlau indiziert. Also, dass zum Beispiel, wenn, ich habe jetzt die Tage nach etwas gesucht, wo ich vor einigen Jahren einen Druck in Auftrag gegeben habe und es gibt dann ja so ein paar konkurrierende Anbieter, Cewe, wir machen Druck, halt, wo man online Dinge drucken kann. Und dann wusste ich nicht mehr, wo genau das war. Hätte ich jetzt die Möglichkeit, in mein E-Mail-Suchfeld einfach einzutippen, Bestellbestätigung, großer Druck, Plakat, und es findet dann das, obwohl das bei denen vielleicht nicht Plakat heißt, sondern Großdruck A4, Großdruck A1 oder Großdruck A0. Also dass es halt so sinnverstehend semantisch suchen könnte. Das wäre wirklich von Vorteil. Stattdessen ist schon, wenn ich bei Wir machen Druck einen Tippfehler drin habe, oder die haben ja eine eigene Art und Weise, wie sie Dinge groß und klein schreiben, wirft Apple Mail sich auf den Rücken, streckt die Beine von sich und stellt sich tot.
Ich wollte gerade sagen, dafür müsste ja die reine Suche nach 1:1 Text erstmal funktionieren. Selbst das funktioniert ja schon nicht, weil Apple Mail andauernd irgendwie Mails, die älter als ein Monat sind, vergisst und dann einfach nicht anzeigt oder sowas. Also das schon so Basics müssten da ja vorher erstmal funktionieren.
Ja, und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wir merken ja gerade, dass es seit fast einem Jahr leben wir im KI-Plateau. Also Dinge werden schrittweise zwar noch besser, aber es gab jetzt schon länger nicht mehr den Moment, dass etwas um die Ecke kam, das nachhaltig beeindruckt hat, so wie es ChatGPT tut. Also Suno zum Beispiel und Udio, also diese Musikgeneriergeschichten, ich höre mittlerweile fast immer raus, wenn etwas aus der KI kommt. Ausnahme sind Instrumentals von elektronischer Musik, da erkenne ich es nicht, aber ansonsten, sobald da eine Stimme drin ist, höre ich immer, wenn es KI ist.
Mhm. Da gab es jetzt übrigens bei Suno auch Updates, also gab eine neue Version,
V4, die
jetzt
genau
in der Beta-Version gestartet ist, wo es dann auch wieder Kritik gab, wie bei jeder neuen Version, bei jedem Update da, dass wieder sehr viel urheberrechtlich geschütztes Material da eingeflossen ist.
Mhm.
Aber da ist das schon echt wieder besser geworden, aber es liegt natürlich auch so ein bisschen im Grunde, wie die Musik entsteht. Ne? Wenn man ein echtes Instrument spielt, ist das halt anders generiert, als wenn man eh schon elektrische Musik oder elektronische Musik, so Dubstep und Elektro-Stuff halt eh schon über Synthesizer irgendwie zusammenbaut und dann übereinander layert. Das ist halt für eine KI dann sehr viel einfacher.
Was auch gut funktioniert, ist, sich einzelne Instrumente erstellen zu lassen. Also erstell mir ein melodisches Instrumental von einem Klavierspiel, das da und da inspiriert sein soll. Das geht sehr gut. Das hat halt nur den großen Vorteil, es hat wenig Varianz. Also Klaviertasten klingen wie Klaviertasten und dann ist die einzige Hürde, wie die übereinander sich überlagern, wo es dann manchmal Schwierigkeiten hat. Aber menschliche Stimmen haben halt eine viel feinere Varianz als Klaviertasten.
Ja, das auf jeden Fall. Und bei Sprache ist das halt inzwischen echt gut, ne? Muss man halt echt sagen, aber also bei Gott, wie heißt's? Ich hab's gerade den Namen vergessen. 11 Labs? Bei 11 Labs, das ist halt echt beispielslos gut. Das habe ich nirgendwo anders so gut gehört wie da. Aber das liegt halt auch ein bisschen an der Menge von Trainingsdaten, die man hat. Ne? Also seit Jahren labern Leute irgendwie in Podcast-Form Audio irgendwie als normale Sprache ins Internet, was man für Training verwenden kann. Aber so reine Musik dann irgendwie zu isoliert einfach nur die Stimme zu haben, das zum Training zu verwenden, gibt's halt so in der Menge nicht. Also allein die Trainingsdaten sind da ja schon nicht da. Aber um nochmal zurückzukommen zu dem Thema, dass wir das KI-Plateau erreicht haben, es wird ja jetzt auch nicht wirklich irgendwie nochmal eine Neuerung geben, die dann wieder diesen ganzen Boom sozusagen wieder neu auffrischt oder sozusagen neue Neuerungen da richtig wachsen lässt. Das Einzige, wie das jetzt wachsen kann, ist halt, indem man da sehr, sehr viel mehr Ressourcen drauf schmeißt und die haben wir halt aktuell einfach nicht. Also der Stand, den wir jetzt von KI haben, der wäre ja auch vor einigen Jahren schon möglich gewesen, wenn wir vor einigen Jahren die Ressourcen von jetzt schon gehabt hätten. Das heißt, dieser Boom von KI ist ja rein darin begründet, dass wir auf dieses ursprüngliche Lösung des Problems einfach mehr Rechenleistung draufgeschmissen haben und viel mehr Rechenleistung, als wir jetzt halt draufschmeißen, können wir fast nicht mehr draufschmeißen, deswegen ist da auch die Steigerung gar nicht mehr so krass möglich.
Und das ist so ein bisschen das Ding, viele von den Sachen, die jetzt passiert sind, waren ja nicht vorher denkunmöglich, sondern es gab nicht die Investoren dafür. Also
genau.
So, wir sehen ja auch Sam Altman, der durch die Welt tingelt und überall sagt, wie viel Geld er braucht, um es größer zu machen, weil er weiß, dass es jetzt halt wirklich ein Wettrüsten ist. Also die Technik ist nicht so individuell unterschiedlich, dass man da einen großen Abstand zu den anderen Anbietern hätte. Der einzige Unterschied ist, wie viele Teraflops Rechenleistung man da reinzimmert.
Genau, und der mit den meisten Teraflops hat dann im Zweifel gewonnen. Also das hat nichts mehr mit irgendwie Verstehen des grundlegenden Prinzips und irgendwie sinnvoll effizient machen des grundlegenden Prinzips, sondern es ist einfach mit einer reinen Ressourcenschlacht begründet, ne, diese Steigerung, die man da aktuell sieht.
In der Soziologie ist ein neuer Trend in Veröffentlichungen jetzt, dass man so etwas sagt wie, man hat zur Suche einen Vektorraum aus ähnlichen Begriffen gebildet und immer wenn ich das lese, denke ich mir, aha, ihr habt also ChatGPT gefragt.
Sehr gut.
Also das ist so dieses, ja, schöne Umschreibung habt ihr da gefunden für das, was euer LLM tun soll. Aber es reicht, um die Einfältigen zu überzeugen. Ja. Dann zum Thema, es reicht, um die Einfältigen zu überzeugen. Ich muss Abbitte leisten. Und zwar habe ich Clean My Mac mal benutzt. Eigentlich schimpfe ich ja immer auf solche Software, weil ich sage, dass sie die Leute verarscht. Also dein Mac sauber halten ist halt etwas, das kannst du durchaus von Hand machen. Und dein Mac ist sehr gut darin, dass, wenn du weißt, was du installierst, du dir kein Virus eintrittst. Deswegen ist Clean My Mac schon so ein bisschen ein Produkt, wo ich immer gedacht hätte, ich brauche es nicht. Jetzt hat es aber eine Funktion gehabt, die ich mal testen wollte. Und zwar mit dem Umstieg von Intel auf ARM sind bei Apple viele Architekturen doppelt angefallen. Also, dass es von Apps eine Intel- und eine ARM-Version gab und die ARM-Version ist die, die hier auf dem Mac Silicon läuft und die Intel-Version braucht man dann nur von Apps, die keine eigene ARM-Version haben, damit durch die Rosetta 2, den Translation Layer, das auch bespielt werden kann. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Apps, die ich benutze, habe ich schon seit Ewigkeiten, weil ich von, also ich bin im selben Backup seit 2015. Da sind viele.
Das wollte ich gerade fragen. Also, du hast mit dem Switch der Infrastruktur kein neues Backup angefangen.
Ich habe das immer selbe Time Machine Backup halt weiter mitgetragen. Und in vielen Bereichen war das auch gut und hilfreich. Und jetzt kam es dazu, dass ich gelesen hatte, Clean My Mac hat eine Funktion, dass es diese alten Binaries, die für Intel gedacht sind, wenn ich Software hier habe, die ARM und Intel mitbringt, dass es dann die Intel-Binaries rauswirft. Und da dachte ich mir, das klingt einfach sinnvoll, weil ich die ja nicht auf meinem Gerät brauche. Dann habe ich ein bisschen per Hand rumgepopelt und bei der einen oder anderen App dann auch per Hand in den Verzeichnissen ausgesiebt. Aber das war super, super langsam. Und Clean My Mac hat halt eine Funktion, dass ich mit einem Klick sagen kann, scan mal bei all meinen Apps, ob da ein Binary bei ist, das nicht verwendet wird. Und dann sowas wie alle Binaries, die ich seit 4 Jahren nicht mehr angefasst habe, bitte rauswerfen. Und es ist überraschend gut. Also es hat einfach mal 3 Gigabyte auf diesem Rechner wieder freigemacht mit Dingen, die ich sonst nie gefunden hätte.
Okay, muss man dafür die Software kaufen?
Man kann einen 7-Day-Trial starten, innerhalb dieses 7-Day-Trials das machen und danach die Software wieder canceln. Also,
ja, aber im Zweifel hätte ich dann gesagt, für je nachdem, was die Software kostet, dann 3 Gigabyte Plattensplatz sparen ist jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. Aber ich kenne das, dass man einfach so ein bisschen Digitalhygiene betreiben möchte.
Was sie gut machen, aber was ihr allein, also das ist kein Alleinstellungsmerkmal, sie finden gut Duplikate. Und da fallen dann viele Gigabyte an. Also ich hatte fast 120 Gigabyte an Duplikaten auf dem Rechner, was daran lag, dass ich halt die Produktionsdateien für den Podcast immer, also ich bekomme die Spuren als FLAC aus dem Studio-Link raus. Ich schneide die in Logic und in Logic mache ich die dann zu einer WAV. Das heißt, ich habe diese unkomprimierte FLAC-Datei, aus der ich eine unkomprimierte WAV-Datei mache. Und dann liegen halt pro Sprecher pro Stunde ungefähr 1 Gigabyte bei mir auf der Platte. Und allein durch das Umwandeln ins andere Format sind es dann 2 Gigabyte und so weiter und so fort. Long story short, dann mache ich damit den Edit. Da erstellt sich nochmal ein Studio-Link-Ordner, der dann eigene Recordings-Unterordner hat. Dadurch habe ich dann oft von einem eigentlich kurzen Gespräch auf einmal 4 Gigabyte auf der Platte. Aber ich möchte nur die Podcast-Datei und die 2 originalen Sprachdateien behalten, falls man später nochmal im Edit irgendwas grundsätzlich anders machen möchte. Und die Edit-Datei
aus die M's wieder reinschreiben.
Genau, und die Edit-Datei aus Logic, aber das ist ja eigentlich ein XML, diese Logic-Files, weil die nur vermerken, an welcher Stelle wie editiert wurde. Das ist ja eine größere, das ist eine Datenbank-Datei, die im Prinzip entsteht, in der die Edits vermerkt sind. Und die ist super klein, also die ist nicht das Problem. Long story short, ich habe hier viele Dateien, bei denen das Endprodukt der Ordner vielleicht 300, 400 MB groß sein könnte und sie sind dann aber 4, 5 Gigabyte groß, allein wegen der Doppelung. Und die alle zu finden und rauszuwerfen, das ist schon sehr elegant. Das kann Clean My Mac und da fällt dann auch wirklich bei mir in den hunderten Gigabyte wieder Speicher raus. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Clean My Mac. Da gibt es auch Open Source Software, die das kostenfrei kann. Also Duplikate finden kann sich mitunter ziemlich lohnen, wenn man ein bisschen Klatter hat.
Ja, aber ich weiß nicht, die anderen Anwendungsfälle so für Clean My Mac und ähnliche Tools und sowas sind ja alle irgendwie so ein bisschen Schwachsinn. Du hattest schon gesagt, dass du nichts davon hältst, dem kann ich mich nur anschließen. Das liegt aber vor allem daran, dass die Leute alle, keine Ahnung, ich habe immer das Gefühl, diese Tools kommen aus der Windows-Ecke und wollen dann irgendwie versprechen, dass sie irgendwelche Indexe aufräumen und sowas, was und dadurch machen sie deinen Rechner schneller, was dann aber im Gegenteil erstmal dafür sorgt, dass dein Rechner langsamer ist, weil er natürlich die ganzen Indizes neu anlegen muss und die ganzen Caches und sowas, die dann gelöscht wurden, müssen natürlich alle erstmal neu eingelegt werden. Das heißt, schneller macht das den Rechner erstmal nicht. Und im Gegenteil sorgt das bei vielen Programmen eh erstmal für Probleme, weil auf einmal irgendwelche Caches und Daten fehlen. Also ich hatte es, dass wir vor einiger Zeit im Firmenumfeld immer regelmäßig, einmal die Woche mindestens, so ein Tool über die Rechner laufen lassen haben. Und das hat regelmäßig dafür gesorgt, dass es einfach bei Leuten Programme dann einfach, keine Ahnung, mit einem leeren Fenster hochgekommen sind oder sowas, weil irgendwelche Caches nicht da waren, weswegen wir das dann auch einfach sein lassen haben, weil das einfach nicht sinnvoll ist.
Was ich ganz gut finde, aber das mache ich schon seit langem von Hand, ich bin ja hier oft auf den Entwickler-Beta-Versionen unterwegs, dass ich nach dem Installieren der neuen Software, also nach dem Installieren des neuen Betriebssystems, nochmal per Hand übers Terminal anstoße, dass mein Spotlight sich neu indiziert. Denn das ist etwas, das macht Apple automatisch und immer mal wieder geht das schief, dass es da mittendrin abbricht, sich auffängt und man dann Spotlight nicht benutzen kann.
Also mindestens mit jedem Update ist das bei mir so. Also nicht nur jedes Hauptsystem-Update, ne, sondern also jetzt von iOS, macOS 13 auf 14, sondern mit jedem Punkt-Update passiert das bei mir.
Und das stoße ich öfter per Hand an. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch extra, also wer Spotlight gerne verwendet, ist mir eher ein bisschen suspekt. Ich verwende es oft einfach aus Convenience. Aber es gibt ja mittlerweile so viel bessere Launcher, also Raycast zum Beispiel, die im Prinzip das gleiche machen wie Spotlight, nur dass man super viele Tools damit reinbauen kann. Also es gibt mittlerweile API-Integration für ChatGPT, Wolfram Alpha und so weiter. Und wenn du in Spotlight was rechnen möchtest und also meine Betriebssystemsprache ist English US, und da sind Punkte und Kommata ja anders, dann passiert es mir ganz oft, dass es einfach anfängt, absurde Werte auszuspucken, die völlig falsch sind, weil Punkt oder Komma falsch gesetzt sind. Und sowas erkennt Wolfram Alpha zum Beispiel selbstständig und macht es dann richtig. Mathe und Apple ist eh so ein bisschen ein Ding. Das ist nicht einheitlich. Also
das sieht man doch an den Preisen der Geräte, oder?
Während ich in Spotlight multipliziere mit einem Asterisk, mit einem Sternchen, ist es so, dass wenn ich in der Apple-Notiz etwas multipliziere und dann diese neue Apple-Schleue im Apple Notes da drauf greift und daraus dann eine dynamische Rechnung machen möchte, tauscht es meinen Asterisk durch ein X für Multiplikation aus.
Ja, stimmt, das hatte ich letztens auch und ich habe vermutet, dass es irgendwie an meiner Handschrift liegt, aber weil ich das in der Handschriftfunktion benutzt hatte. Aber anscheinend ist das dann generell so.
Was absurd ist, wenn man in derselben Gleichung halt ein X als Variable bestimmen möchte, dass es dann anfängt, lustig Zeug zu machen. Aber ja, das dazu.
Gut, also grundlegend, wir können so Tools nicht empfehlen, außer man hat spezifisch diesen Anwendungsfall.
Genau, also es sind so Dinge, da sind ein paar Convenience-Features bei. Zum Beispiel, guck bei allen installierten Programmen, ob es ein Update gibt. Das ist etwas, also ich habe viele Programme hier über Homebrew installiert, da mache ich einfach Brew Update. Aber ich habe auch ein paar Programme hier. Ich habe zum Beispiel so ein Tool, das bringt dir, also AirBuddy heißt das, das bringt dir ein Pop-up-Fenster auf den Mac, dass es so aussieht, wie wenn du beim iPhone AirPods connectest. Also ich klappe mein Case auf, ich tue die Stöpsel rein und ich sehe oben in der Ecke am Mac ein kleines Fensterchen, in dem dann Batteriestand, Akku-Batteriestand, Cases und Kopfhörer angezeigt wird. Und das ist einfach ein lustiges kleines Tool, das braucht es nicht. Da habe ich aber auch, seit ich es installiert habe, seit Jahren nicht mehr nach dem Update geguckt. Als ich dann Clean My Mac hier mal laufen hatte und geschaut habe, welche Software hat ein Update, da gab es dafür ein Update, das ich dann mal eben angeworfen habe. Das sind jetzt aber so Sachen. Ist es das wirklich wert, dass ich einer fremden Firma voll Zugriff auf meinen Rechner gebe? Und da würde ich sagen, grundsätzlich nein. Jetzt ist es so, ich habe während Clean My Mac lief, war der Rechner offline. Ich habe Clean My Mac wieder nach dem Laufen deinstalliert, beziehungsweise ich habe die Update-Funktion und so weiter gemacht, unabhängig davon. Aber ich würde keinem Drittanbieter, selbst wenn die nur gute Absichten haben, so einen Zugriff in mein Gerät geben wollen. Deswegen für das
Binary. CrowdStrike hatte auch nur gute Absichten.
Für das Binaries löschen war es ganz nett, aber ansonsten. Ja, nicht das Gelbe vom Ei und ich mag solche Software eigentlich nicht. Apropos CrowdStrike, ich habe per Zufall die Tage durch meinen Podcatcher sortiert und ich bin fast vom Glauben abgefallen. Ich habe ja so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten zu Ulf Burmeier von der Lage der Nation, aber Ulf hat halt ernsthaft in einer alten Episode die These geäußert, dass CrowdStrike von den Russen sei. Und also, nee, es passiert halt auch einfach so Fehler.
Nur von den Russen passieren Fehler, ganz klar.
Ja. Jo.
Aber da könnte ich vielleicht noch fix ein Thema mit reinwerfen, weil das gerade gut dazu passt.
Ja, bitte.
Und Und zwar hattest du mitbekommen, dass Linus Torvalds so ein paar russische Maintainer aus der Entwicklung verbannt hat. Hattest du das mitbekommen?
Ich habe das sogar in unser Pad geschrieben.
Ah, okay. Perfekt, dann habe ich das Thema mitgebracht, ohne dass ich es gesehen habe.
So gut sind wir vorbereitet.
Genau, also grundsätzlich, wir hatten das ganze Grundprinzip, wie die Linux-Entwicklung passiert, schon mal mit erläutert, aber grundsätzlich ging es darum, also es war nämlich so gewesen, dass Linus Torvalds alle Entwickler mit einer russischen E-Mail-Adresse von der Entwicklung erstmal ausgeschlossen hat. Die Begründung dazu war, also er hat erstmal gar keine Begründung dazu geliefert, die kam dann erst später. Und hattest du mitbekommen, was im Internet danach so passiert ist?
Also,
wie die Leute so reagiert haben.
Die Linux-Mailingliste, vor allem die Linux-Kernel-Mailingliste, ist wirklich ein absurder Ort, weil dort Fachdiskussionen auf der unfreundlichsten vorstellbaren Ebene stattfinden.
Darüber wollte ich auch sprechen. Es ist wild. Ich finde, dass bei Debian geht das immer noch. Also ich bin dadurch, dass ich Debian selber auch sehr viel benutze, sehr involviert da in der Debian-Liste. Und auch da ist es so, dass immer mal wieder Leute reinschreiben, die jetzt nicht so viel Ahnung haben. Und dann werden da aber auch die Dinge relativ umfangreich wenigstens besprochen. Auch wenn man da sagen muss, Leute fangen dann an, so sinnlose Grundsatzdiskussionen zu machen und Sachen zu erklären und auf Dinge hinzuweisen, die eigentlich gar nicht relevant sind in dem Kontext. Aber bei der generellen Linux-Kernel-Mailingliste ist das nochmal sehr viel wilder.
Ja, das stimmt. Und das Schwierige ist, es gibt Diskussionen, die, finde ich, sind auch völlig legitim, dass sie geführt werden. Du kennst ja zum Beispiel Cow-Says. Also du kannst schreiben Cow und danach ein String und danach wird eine Kuh geplottet aus ASCII, die sagt, was du geschrieben hast in einer Sprechblase. Mhm. Und es gab jemanden, der aus mir nicht erklärlichen Gründen als Witz ein Cowboy ergänzt hat, nämlich ein Männchen, das hinter der Kuh im ASCII steht. Und es soll so aussehen, als würde jemand gerade die Kuh von hinten penetrieren, während die Kuh etwas sagt. Ein völlig sinnloses Update, das irgendein Programmierer sich in seinem Keller zusammengedacht hat, oh, das wäre ein mega Witz, reingepatcht. Jetzt gibt es ein paar Länder, in denen ist Sodomy so dermaßen strafbar, dass mit dieser Software Einreisen, also mit diesem Patch von Cowsays, Einreisen schon ein Problem darstellen könnte. Und dann gibt es Diskussionen von wegen, können wir das, also kann Cow noch ein von Debian unterstütztes Paket sein, wenn es diese Profanity drin hat und diese Profanity in einigen Ländern der Welt zu Schwierigkeiten führt. Und da kommen halt so amerikanische Free Speech Spezies, die sagen, ein Land, das das nicht erträgt, das soll gar kein Linux haben dürfen und so weiter. Also das ist so mein Highlight von, wie es auf diesen Mailinglisten abgeht.
Mhm.
Und das ist ja wirklich kein Einzelfall. Also es gibt fachliche Diskussionen, die auch wirklich angenehm sind und es gibt, sagen wir mal, immer wenn die Diskussionen tendenziell politischer werden, werden sie absurder. Und das jetzt hier mit den russischen Entwicklern, beziehungsweise den Entwicklern, die eine mail.ru-Adresse haben, das ist ja auf vielen Ebenen absurd. Weil ich nicht glaube, dass diese Leute, die am Linux-Kernel mitunter seit 20 Jahren mitentwickeln, dass das russische Geheimagenten sind. Ich glaube nicht, dass jeder, der seit 20 Jahren an einer Open-Source-Community mitarbeitet, nur qua russischer Staatsbürgerschaft einen Krieg unterstützt. Also ich habe das Gefühl, man bestraft hier die falschen Leute für ein Ziel, das man ja durchaus richtig finden kann.
Und das finde ich genau die richtige Diskussion darum und die aber irgendwie nicht so richtig rausgekommen ist. Ne? Viele Leute haben sich dann einfach erstmal beschwert, warum die Leute jetzt da einfach gesperrt wurden. Aber die eigentliche Diskussion darum ist doch eigentlich, oder was man hier einfach in dem Sinne, die Hinleitung hier zu dem Thema war schon ziemlich gut, die wir jetzt gerade gemacht hatten, dass man einmal zeigen kann, warum es vielleicht auch gut ist, dass eine einzige Person da einen Kopf, also so einen Hut auf hat und sowas bestimmen kann, ne? Dass so einfach bestimmte Sachen, bestimmte Patches nicht mit in die Entwicklung reinkommen, in das Endprodukt. Weil wenn das einfach Community getrieben würde und da sehr viel mehr reinkommen würde, dann würde halt auch sehr viel Quatsch auch einfach drinne landen und die Entwicklung würde in wilde Richtungen sich entwickeln und man hätte nicht mehr so eine gerade rote Linie und man hätte niemand mehr, der vorgibt, in welche Richtung es geht. Allerdings muss man halt auch sagen, wenn es eine Person an der Spitze gibt, dann kann halt auch sowas passieren, wie jetzt passiert ist, dass halt einfach Entwickler da ausgeschlossen werden, ohne das wirklich eine Begründung vonnöten ist, weil die Person halt den Hut auf hat und im Zweifel entscheidet die Person einfach wieder, was zu tun ist und was passiert, egal wie viele Leute was dagegen haben. Ne? Mhm. Das ist so eine riesen Kontroverse, die da jetzt entstanden ist, die aber irgendwie, wir hatten gerade schon, wie die Mailinglisten aussehen und wie da diskutiert wird, die irgendwie nicht so detailliert geführt wird, wie ich es mir wünschen würde.
Ja, und ich verstehe, dass in der Linux-Community alleine wegen der Verbreitung man auch irgendwann an den Punkt kommt, von wegen, man muss hier sicherheitskritisch vorgehen. Die Frage ist nur, man könnte jetzt hier Philipp Hübel mit dem Begriff des Moralspektakels zitieren, aber auch jemanden wie Precht mit seinem aktuellen Buch, wo es um Wertevorstellungen geht und ob die westlichen Wertevorstellungen etwas sind, woran wir wirklich den Rest der Welt messen können sollen, weil wir dann schnell dazu kommen, dass, wenn wir uns die Frage stellen, werfen wir russische Entwickler raus, kann man nicht mit der gleichen Begründung auch sagen, amerikanische Entwickler müssen rausgeworfen werden, weil die USA den Irakkrieg völlig fingiert wegen Weapons of Mass Destructions angefangen haben. Kann man mit der gleichen Begründung nicht auch sagen, wir werfen türkische Entwickler raus, weil die Türken im kurdischen Gebiet einen Krieg führen oder wegen dem Völkermord an den Armeniern. Kann man mit der gleichen Begründung nicht viel mehr Leute ausschließen und hilft das am Ende der Idee, offene Software zu entwickeln? Also ist es sinnvoll, die Leute da in die Verantwortung zu nehmen? Und wäre es nicht wichtiger zu sagen, wir schauen, dass das hier möglichst unabhängig von Interessen und unabhängig von Agencies entsteht?
Mhm. Ja, aber genau richtig, weil man muss ja auch sagen, dass gerade auch sowas wie die NSA und sowas sehr viele Entwickler auch in diesem Bereich beschäftigt. Ne? Also muss man auch sagen, sehr, sehr viele Entwickler kommen halt gerade von diesen großen Sicherheitsorganisationen, nenne ich es jetzt einfach mal, so aus der ganzen Welt und entwickeln damit dran, weil sie natürlich auch sehr große Eigeninteresse an diesem System haben. Und das nicht nur bösartige Eigeninteresse. Und es ist auf jeden Fall sehr kritisch zu betrachten, dass da einfach sehr global alle mit RU-Domains hinten rausgeschmissen werden. Das ist eher so ein bisschen grob einmal rausgefiltert, ohne sich detailliert damit zu beschäftigen. Er hat sich inzwischen so ein bisschen dazu geäußert und hat das begründet, dass es sozusagen dann Untersuchungen gab, ohne jetzt das weiter zu erläutern, was für Untersuchungen oder was für Recherchen er da gemacht hat mit seinem Kollegen zusammen, dass die Leute anscheinend irgendwie sehr Russland nah sein sollen. Aber das ist, also ich fand, Heise hat dazu eine sehr gute Recherche gemacht und hat halt auch das für jeden Entwickler, der da rausgeflogen ist, einmal aufgelistet und hat halt auch gezeigt, dass das Ganze bei höchstens zwei von den Entwicklern irgendwie möglich wäre und bei allen anderen irgendwie dieser Rauswurf auch unbegründet ist. Mhm. Heise hat dazu eine sehr gute Recherche gemacht, dass das Ganze halt nicht wirklich begründet ist und eher so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen unüberlegt war oder ich weiß nicht so richtig, was die Beweggründe da waren, weil er es auch nicht so wirklich äußert. Er hat nur den Satz rausgebracht, für alle, die, also jetzt frei übersetzt, für alle, die jetzt irgendwie Revert-Patches schicken wollen, also Patches, die diesen Ausschluss rückgängig machen wollen, die sollen ihren Brei, den man Hirn nennt, verwenden. Mhm. Fand ich auch so ein bisschen kontraproduktiv.
Ja. Ja, ich weiß es nicht. Einerseits brauchst du bei solchen selbstgesteuerten Projekten jemanden, der den Hut aufhat und Entscheidungen trifft. Und andererseits muss diese Entscheidung vor der Community rechtfertigbar sein. Und das demotiviert ja auch Leute. Also ich würde sagen, dass besonders in der Hacker- und Programmierer-Szene habe ich viele Leute kennengelernt, die die Entscheidung des russischen Staats absolut beschissen finden und die dort leben, weil sie dort halt leben und nicht, weil sie es dort so richtig geil finden. Und denen jetzt zu sagen, du darfst nicht mehr Teil des Linux-Projekts sein qua Herkunft, ich glaube nicht, dass das wirklich das Linux-Projekt besser macht und ich glaube nicht, dass es unterm Strich net positive ist. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass wir da eine schnelle Rückentwicklung sehen, denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt selbst wenn, gehen wir mal das Szenario durch, dass unter Trump es zu einem Stillstand kommt und der Ukraine-Krieg pausiert wird an einer neuen Demarkationslinie, wird Linus Torvalds dann sagen, die Aggression ist beendet, ihr dürft wieder mitmachen? Wollen die Leute dann weiter mitmachen? Also da sind ja jetzt einfach viele Brücken eingebrochen. Und
Interessant ist auch sowieso, warum er das Ganze jetzt gemacht hat. ist nicht so richtig nachvollziehbar. Und man muss natürlich auch sagen, also Heise hat da verschiedene Entwickler, die rausgeflogen sind, mal angeschrieben und gefragt, wie es jetzt bei denen weitergeht.
Mhm.
Und es gab so, also ich glaube, nur eine Rückmeldung hatten sie bekommen, der auch gesagt hat, okay, ist jetzt halt so, ich organisiere mir jetzt halt eine andere E-Mail-Adresse und bewerbe mich dann nochmal neu zum Mitentwickeln und dann geht's weiter. Also reicht sozusagen ein, dass ich wieder mitentwickeln darf. Und das zeigt halt auch, die Leute können natürlich auch einfach unter anderen Synonymen dann normal weiterentwickeln. Mhm. Das heißt, nur anhand der E-Mail-Adresse das festzumachen, ist halt auch so ein bisschen wild.
Es erinnert mich ein bisschen daran, wie mit dem ukrainischen, also mit dem Krieg in der Ukraine in Deutschland zum Beispiel russische Konzerte abgesagt wurden von russischen Komponisten, die dann mitunter seit Jahren nicht mehr in Russland waren, aber nur der Umstand, dass sie Russen sind, gereicht hat, um zu sagen, du bist Teil des Ganzen. Und ja, ich finde, das ist so blinder Aktionismus.
Ja, das trifft es ziemlich gut.
Wobei ich jetzt gelernt habe, dass blinder Aktionismus ableistisch ist, aber als Sehbehinderter nehme ich mir raus, das trotzdem zu sagen. Themen. Wo wir in der Unterhaltung waren über Dinge, die ärgerlich sind. Ich habe ja die ganze Zeit erzählt, dass das Deutschlandticket und nicht 49-Euro-Ticket heißt, damit man heimlich den Preis höher schrauben kann. Und ich habe seit Beginn dieses Podcasts erzählt, wie teuer dieses Ticket für die Länder ist und dass diese 49 Euro ja immer eine Fantasiesumme waren, die sich mit nichts gegengerechnet hat. Und jetzt kommt es, wie es kommen muss. Die Bundesländer stehen vor der Situation, dass jetzt auch, um das Ticket weiterzuführen, wieder Geld locker gemacht werden muss. Und da hatte unter anderem Berlin mal veröffentlicht, in Berlin kostet das 49-Euro-Deutschland-Ticket 29 Euro. Und nur diese Subventionierung, also nicht das Ticket an sich, sondern nur diese Subventionierung, hat das Land Berlin im Jahr 300 Millionen Euro gekostet.
Das ist eine Hausnummer.
Also nur der Umstand, dass es 29 statt 49 Euro kostet. Nicht mal der Umstand, dass es dieses Ticket gibt. Dass es dieses Ticket gibt, das kostet die Bundesländer um die 100 bis 150 Millionen. Und das sind dann die Bezuschussungen an die Verkehrsgesellschaften. Und also wir reden hier von enormen Summen, um dieses Ticket zum Vorteilspreis anzubieten. Und dann kam in der Argumentation so Sachen wie, ja, aber das 29-Euro-Ticket muss so günstig sein, damit sich das auch Leute, die Bürgergeld beziehen, leisten können. Aber für die Leute gibt es das Sozialticket, das kostet 9 Euro. Also kann man drüber streiten, dass das Ticket ist halt, wenn man es durch den freien Markt finanzieren möchte, ist es deutlich teurer. Also es gab ja zu Beginn diese Hochrechnung, dass dieses Ticket um die 130 Euro kosten müsste, um sich selbst zu decken, ohne Bezuschussung. Und das ist mittlerweile nach Inflation, gibt es Schätzungen um die 150 bis 160 Euro, die es kosten müsste. Und ich finde es gut, dieses Ticket grundsätzlich zu subventionieren und grundsätzlich anzubieten. Ich habe nur das Gefühl, es gibt kein richtiges Konzept. Also alleine der Umstand, dass es jetzt im Preis wieder steigt, dass es jedes Jahr neue Verhandlungsmasse ist, je nach politischen Interessen. Also ich glaube, der nächste Kanzler wird von der CDU sein und in einer Regierung mit den Grünen wird er dann Cannabis verbieten, das Deutschlandticket abschaffen oder erhöhen und das Selbstbestimmungsgesetz zurückdrehen. Und dann werden wir mal sehen, wie die Grünen da eifrig mitmachen, nur um irgendwie an der Regierung zu bleiben. Also ich habe keine Freude, wenn ich auf die politische Zukunft dieses Landes blicke, in vielerlei Hinsicht.
Ja, also die grundsätzliche Frage ist ja auch, also du meinst schon, ne, ist die Frage, wie viel das jetzt genau kosten muss und ist auf jeden Fall gut, dass es subventioniert wird, ist. Eine grundlegende Frage steckt ja so ein bisschen dahinter, ob das überhaupt eine privatwirtschaftliche Angelegenheit sein sollte, aber das kriegen wir, glaube ich, genauso wie bei Internetinfrastrukturen nicht mehr zurückgedreht oder umgebogen irgendwie, dafür ist es einfach zu spät.
Mhm.
Aber genau diese nicht in die Zukunft gerichtete Investition, ne, dass es sozusagen jedes Jahr neu verhandelt wird und man auch einfach nicht sinnvoll irgendwie planen kann damit. Man hat in Deutschland einfach keine Planbarkeit, weil maximal ein Jahr voraus sowas oder für ein Jahr sowas entschieden wird, während in anderen Ländern, also ich habe jetzt erst vor kurzem irgendwo so eine Grafik vorbei fliegen sehen, dass im Vergleich dazu in der Schweiz zum Beispiel das Ganze für 12 Jahre voraus geplant wird, womit natürlich ganz andere Investitionen und Planungen machbar sind. Ne? Also ja, damit kann man ganz andere arbeiten, wenn das mal ein bisschen längerfristig vorausgeplant wird.
Ich bin in den letzten Wochen wieder sehr viel Bahn gefahren und es ist halt wirklich desaströs. Also ich hatte 2 Fahrten ohne Verspätung bei 15 Fahrten und oder 16, also viele, fast definitiv im zweistelligen Bereich Fahrten. Und dann sind halt so Sachen passiert. Das war jetzt vor kurzem, vor Am Dienstag ist Schnee gefallen. Und am Dienstag fuhr ich aus Norddeutschland, aus Niedersachsen, über Hannover, über Minden ins Ruhrgebiet. Und in Minden ist dieser eine Halt, wo die Linie Hannover-Minden an die Linie Minden-Köln anschließt. Also das ist die Achse RE's Norddeutschland-Ruhrgebiet und darüber hinaus bis nach Köln. Und in der Regel warten die aufeinander. Aber die haben nur 5 Minuten Umstiegszeit. Jetzt hat es geschneit. Schnee ist natürlich ein Problem für die Bahn. Deswegen ist meine Bahn 8 Minuten verspätet angekommen und die andere Bahn, die warten sollte oder warten könnte, ist losgefahren ohne uns. Das heißt, die ist leer aus Minden abgefahren und dann stand ich mit allen, die auf dieser Achse halt pendeln wollten, weil niemand möchte in Minden sein. Es hat geschneit, die Wartehalle ist super klein, in der Wartehalle wurde gehustet wie blöd. Das heißt, ich bin eine Stunde lang durchs verschneite Mindener Bahnhofsviertel gelaufen und da ist halt nichts. Also da ist kein Café, in das man sich setzen könnte. Da ist keine Möglichkeit, sich irgendwie aufzuhalten. Und ich bin dann ein bisschen Ingress spielend um den Bahnhof rumgelaufen in immer größeren Kreisen. Es ist halt einfach, es ist so ernüchternd, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Bahn absehbar besser wird, sondern das ist jetzt halt der Normalzustand. Wenn eine Schneeflocke fällt, dann kriegst du halt deinen Anschluss nicht und dann musst du halt eine Stunde im Schnee warten.
Ja, das Ding, es braucht ja noch nicht einmal Schnee, damit das Ganze nicht funktioniert. Ich hatte es jetzt schon mehrfach, dass sozusagen der Zug zum Beispiel aus Köln nach Dresden, dann fährt man erst nach Frankfurt am Main und dann nach Dresden, dass sozusagen der Zug von Köln nach Frankfurt am Main so viel Verspätung hatte, dass ich den Anschlusszug nicht mehr bekommen habe. Und der Anschlusszug, also der nächste Zug ist dann irgendwie, keine Ahnung, dann bin ich irgendwie 18 Uhr oder sowas in Frankfurt am Main ankommen, der nächste Zug fährt dann früh um 6 Richtung Dresden. Alternative wäre natürlich ein Nachtflixbus oder ein Flug. Und das ist ja auch nicht so wirklich sinnvoll. Oder ähnliche Sachen, dass man irgendwie aus Bonn Richtung Dresden unterwegs ist. Auf halber Strecke kann dann der Zug aus verschiedenen Gründen nicht mehr weiterfahren. Und auch da die Alternative ist irgendwie, man setzt sich über Nacht nochmal in einen Flixbus, nur um dann, also man hat ja dann am nächsten Tag meistens so als Geschäftsmann, wenn man jetzt die Bahn als geschäftliches Reisegefährt nutzen möchte. Man hatte am nächsten Tag dann wieder Termine, das heißt, man kann sich nicht nachts einfach irgendwo in den Flixbus reinhängen, nur am nächsten Tag dann komplett gerädert irgendwie in Termine reinzugehen. Und die Alternative wäre dann zu dem Flixbus irgendwie, keine Ahnung, also tatsächlich von der Lufthansa ein innerdeutscher Flug für irgendwie früh um 9 1300 Euro nach Dresden oder sowas. Also das ist dann schon echt frech. Aber wir hatten auch schon darüber geschrieben, da meinte ich schon, es scheint so, als wäre die Bahn irgendwie der größte, ja, ich bin gerade nicht auf das Wort Lobbyist gekommen, wild. Ja, na, also könnte man wirklich was sagen, weil bei den Zuständen fährt man dann doch lieber mit dem Auto, weil man einfach ankommt.
Ja, nun bin ich auf die Bahn angewiesen und das bedeutet jedes Mal, ist halt nicht so gut. Auch das, Masken sind keine Pflicht, deswegen husten die Leute fröhlich vor sich hin, auch wirklich. Also Leute heben so zu verschämt die Faust vor den Mund und husten dann gegen die Faust, als ob das irgendetwas ändern würde. Und auch da, ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber ich habe diesen Winter so viel Vitamin D supplementiert wie noch nie, indem ich so Vitamin D-Gummibärchen snacke. Und ich bilde mir ein, dass ich weniger angeschlagen bin nach meinen Bahnfahrten. Aber es könnte auch einfach sein, dass ich Glück habe und ja, wir werden sehen.
Da habe ich ja, also irgendwie was absehbar, aber im Nachhinein auch irgendwie schade, dass die Leute irgendwie nichts aus den Jahren Pandemie gelernt haben. Und ich weiß nicht, hat sich was geändert so an Leute wollen Hände schütteln oder husten in die Hände anstatt in die Ellenbogen und sowas? Irgendwie haben die Leute nichts draus gelernt, oder?
Also Händeschütteln ist wieder da, würde ich sagen. Ich halte Händeschütteln aber nicht für das Problem, weil also es gibt ja einfach mehr Desinfektionsmittel mittlerweile. Ich würde sagen, meine Hände sind im Schnitt sauberer als vor der Pandemie. Und es gibt so ein paar Sachen, ich habe mir halt schon vorher, immer wenn ich Griffe und so weiter in Bahnen angefasst habe, beim Haus betreten als erstes die Hände gewaschen. Das mache ich immer noch, aber ich würde sagen, so die öffentliche Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln ist höher. Und ansonsten, was Husten angeht, sind die Leute wieder völlig bei vor der Pandemie. Also dann werden halt also die anderen krank, mir doch egal.
Ja, genau, das ist auch das, was ich damit meinte. Ne? Also klar, Händeschütteln an sich ist jetzt nicht das grobe Problem, aber die Leute haben irgendwie nichts daraus gelernt, dass wenn man schon angeschlagen ist und krank ist, dann irgendwie, also keine Ahnung, Leute gehen halt dann doch einfach in den Bus und husten da irgendwie wild rum und sowas. Mhm. Und dieses Bewusstsein ist halt irgendwie nicht da.
Ich denke mir genau auch immer, wenn ich alte Leute, also so Senioren husten sehe, denke ich mir, für euch Pappnasen hat die Jugend Jahre ihrer Jugend und Entwicklung aufgegeben, nur damit ihr jetzt hier röchelnd hustet, ohne irgendwen zu schützen. Also ich kann mich da einem gewissen Zynismus nicht entwehren.
Ja, das stimmt. Da gibt es aber schöne South Park-Folgen dazu.
Apropos South Park-Episode. Ich habe jetzt ein längeres Interview gehört mit Javier Milei, dem Präsidenten von Argentinien. Wir kennen ihn aus seinem Wahlkampf mit der Kettensäge. Und der ist ja der erste wirtschaftslibertäre Präsident, der ernsthaft schalten und walten kann in den letzten Jahrzehnten. Und er macht viele weirde Dinge, also dass er Government Spending reduziert, indem er ganz viele Apparate der Regierung einfach abbaut oder sagt, ihr habt jetzt kein Geld mehr. Und er ist ziemlich wild drauf, weil einerseits hat er super viele von den Wirtschaftsphilosophen und Wirtschaftswissenschaftlern aus Europa gelesen, also viele Österreicher und viele Deutsche, aber er ist formal extrem gebildet, aber die Schlüsse, die er daraus zieht, sind, es ist so kaputt, dass es nur besser werden kann, wenn wir jetzt hier einmal alles umwerfen. Und er war bei Lex Fridman im Interview. Und dieses Interview haben sie so geführt, dass Lex Englisch geredet hat und Milei hat, ich glaube, Spanisch geredet. Und dann haben sie das Interview mit 11 Labs gedubbt. Also live, während das Gespräch geführt wurde, hatte der Lex einen Interpreter, einen Übersetzer. Und der Javier Milei auch ein Übersetzer, also es wurde in beide Richtungen übersetzt, aber am Ende des Tages kannst du dir den Podcast anhören mit einem spanisch sprechenden Lex Fridman, der KI generiert ist, oder einem englisch sprechenden Milei, der KI generiert ist. Beide Stimmen sind extrem gut, also das ist auf einem Niveau dieses Professional Clear Voice Cloning, wo du eine halbe Stunde Sprache brauchst, wurde da verwendet und das ist einwandfrei. Also da kann ich echt nichts gegen sagen. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich habe dieses Gespräch gehört und ich habe dann zufällig gesehen, dass es unten eine Version gibt, dass man die Sprache umschalten kann. Und ich hatte es aber erstmal so 20 Minuten gehört und dachte mir, Milei spricht wirklich gut Englisch, bis mir auffiel, ja, das ist, weil er Spanisch gesprochen hat und es dann übersetzt wurde. Und also es ist mir nicht aufgefallen. Die Stimme ist mir nicht als KI-Stimme aufgefallen, weil es halt eine sehr gute KI-Voice war. Hätte er jetzt gesungen, wäre es mir vielleicht aufgefallen, aber beim Sprechen ist es das nicht. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, es gibt YouTuber, die dieses Feature exzessiv nutzen. Also es gibt mittlerweile Mr. Beast, der deutsche Audio-Dubbing hat, oder der, wie heißt der denn?
Mark Rober
hat genau, das auch Mark Rober hat das drin.
Linus Tech Tips hat es inzwischen auch drin.
Mark Rober hat es vor allem auch oft standardmäßig an. Also, dass man umschalten muss, um das Original wieder zu hören, weil seine Zuschauerschaft halt Kinder sind.
Und ja, genau. Also das wollte ich schon direkt reinwerfen, weil YouTube trifft irgendwie, ich weiß nicht, ob das YouTube definiert, weil rein theoretisch für mich müsste das eine Einstellung in meinem YouTube-Account sein, was ich da präferiere. Aber irgendwie ist das gefühlt eine Einstellung, die der YouTuber beim Hochladen machen kann. Aber permanent trifft YouTube für mich da die falschen Entscheidungen irgendwie.
Das ist eh so absurd. Meine Accountsprache ist auf Englisch, mein Betriebssystem ist auf Englisch und trotzdem zeigt es mir ständig irgendwelche Features auf Deutsch an, weil ich in Deutschland bin. Und ich weiß
ja, oder Mark Rober-Videos kommen dann halt bei mir auch mit deutscher Synchronisationsstimme. Mhm. Aber da war es bei mir auch so, ich habe die ersten Videos geschaut von Mark Rober und da war die deutsche Synchronstimme drüber und es hat 5 Minuten gedauert, um zu merken, Moment, irgendwas ist an dem Video komisch, bis ich dann gemerkt habe. Aber bei so einem Interview ist das natürlich, also es ist zum einen irgendwie cool, weil es mehr Leuten ermöglicht, die Inhalte zu konsumieren. Mhm. Aber es hat auch irgendwie ein komisches Beigeschmäckle, weil ich nicht genau sagen kann, wie genau geprüft wurde, was da übersetzt wurde.
Ja, also bei Lex glaube ich, dass der hat ja da auch einen Übersetzer, der ihm Dinge übersetzt und so weiter. Da glaube ich, ist die Qualität sehr hoch von den Übersetzungen.
Ja, das vermute ich auch, ja.
Und ich glaube auch, dass ein Präsident Milei, der wird im Zweifel nochmal jemanden gehabt haben, der beide Interviews abgeglichen hat, bevor er das freigibt. Wobei er vielleicht nicht, aber andere Staatsoberhäupter.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne Bilder von ihm mit einem gelben Umhang und einem Zepter in der Hand. Also ja. Das ist schon so ein bisschen Meme-Präsident.
Ja, wobei auch da, was ich schwierig finde, der Typ ist ja nicht nur verrückt. Also der Typ ist formal sehr gebildet, der sagt Dinge, bei denen du merkst, dass er viel gelesen hat. Und ich habe das Gefühl, in der deutschen Presse wurde sich nur auf so lustige Kapriolen beschränkt. Also, dass er zum Beispiel mit seinem toten Hund redet, dass er seinen Hund klonen lassen hat und so weiter. Das sind lustige Spleens, aber ich habe das Gefühl, die Deutschen wissen mehr über seine Spleens als über seine tatsächliche Politik.
Mhm. Ja, also geht mir persönlich auch so.
Ja, und dann hatte ich, also Lex sagt unter anderem auch, er möchte ja mit Zelensky und mit Putin Interviews führen. Und der große Vorteil ist, Lex spricht fließend Russisch. Ich würde mir aber ein Lex Friedman spricht mit Wladimir Zelensky Interview, würde ich mir lieber Englisch gedubbt anschauen, weil ich weiß, dass ich da mehr mitnehme als bei der russischen Version. Mhm. Und demgegenüber, also ein Fall, wo ich finde, dass Interpreting nicht so gut gelaufen ist. Man kann sich auf YouTube, aber es gibt auch bei Audible separat, die Nürnberger Prozesse als Hörbuch anhören. Und du hörst dann die Richter, die Amerikaner sind, auf Englisch vortragen. Dann hörst du die übersetzte Version. Dann hörst du die Antworten der Verbrecher, die dort in den Nürnberg Trials vor Gericht stehen. Und du merkst einfach, wie viel dazwischen verloren geht. Also das, und das Wilde ist ja auch, viele von den Nazi-Größen sprachen ja selbst gut Englisch oder waren gut genug in der Lage, Englisch zu verstehen, dass die als internationale Politiker mitbekommen haben, dass das, was der Übersetzer sagt, nicht das ist, was der Richter gefragt hat. Und wenn, also da merkte man, dass teilweise die Übersetzung so ein bisschen aneinander vorbeiging. Und jetzt, wenn man das im Rückblick hört und man ist beider Sprachen mächtig, dann hat man auch das Gefühl, dass, also die Urteile sind alle völlig richtig, das möchte ich nicht in Frage stellen. Ich habe nur das Gefühl, sie reden aneinander vorbei in Situationen, die mit moderner Technik komplett vermeidbar wären. Und das macht mich dann doch so ein bisschen optimistisch, wenn man sich anschaut, wie weit wir mittlerweile gekommen sind. Also ich würde sagen, so seit 2 Jahren ist Simultanübersetzung wirklich gut. Also die textbasierte Simultanübersetzung. Und gut genug, dass man Interviews und Formales damit machen kann. Wenn es jetzt um was Emotionales geht, also keine Ahnung, die Stimmung in einem Gedicht zu übersetzen oder so, da sind wir noch nicht und ich weiß nicht, ob wir da hinkommen werden, weil das ja auch sehr viel mit der erlebten Welt der Sprecher und des Sprachraums zu tun hat. Aber also für so in Anführungszeichen formale Antworten, da sehe ich ein großes Potenzial und da sehe ich auch die Berufe der zertifizierten Übersetzer in der EU zum Beispiel echt für gefährdet.
Mhm. Ja, also ich denke auch, sind wir wieder bei dem Thema, dass es wahrscheinlich einen Großteil der Basics hinbekommt, ne, und einfach da dann die Sprecher ersetzt, aber so für die Detailarbeit und für die so paar kleine Prozente dann einfach nicht so gut funktioniert. Wobei man natürlich auch sagen muss, also keine Ahnung, amerikanische Produktion bekommt es einfach nicht vernünftig hin, irgendwie vernünftige Übersetzungs-Overdubs zu machen. Bei denen ist immer der Originalton mit der amerikanischen Stimme im Hintergrund viel zu laut, sodass man irgendwie die Stimme, die dann oben drüber redet, auf Deutsch, um die irgendwie sinnvoll zu verstehen oder so. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber die Amerikaner bekommen das irgendwie nicht hin. Da sind wir auch ein bisschen verwöhnt in Deutschland mit der guten Synchronisationskultur hier bei uns. Das ist ja in keinem Land irgendwie so gut wie bei uns.
Es ist nur in den ehemaligen Sowjetstaaten besser, wo ein Sprecher alleine alle dubbte.
Ja, das hatten wir auch schon mal, ne?
Ja. Das ist wirklich, wirklich
eine Erfahrung. Kann ich für jeden so Trash-Filmabend oder sowas empfehlen, so einen Film damit auf die Liste zu schreiben, wo ein Synchronsprecher alle synchronisiert, ist einfach herrlich.
Apropos
Trash. Da muss man noch nicht mal die Sprache verstehen.
Apropos Trash-Filmabend. Es gibt, wo wir bei sowjetischen Filmen waren, eine sowjetische Umsetzung vom Herrn der Ringe. Und sie haben die halt gedreht ohne Budget mit einer Kartoffelkamera. Und der sowjetische Herr der Ringe sieht einfach aus wie das Projekt der Film AG aus der 11. Klasse.
Sehr gut. Ich muss das dann gleich nochmal raussuchen. Das kommt dann bei mir mit auf die Watchlist.
Jo. Apropos Watchlist. Wenn ihr euch was anschauen wollt, dann kann ich hier ein paar Dinge pluggen. Nämlich einmal den Die Pressesprecher-Podcast. Da ist jetzt die 4. Folge im Kasten und kommt diesen Sonntag. Da sind die ersten 3 Folgen bereits online. Es geht darum, dass wir im Spiegelarchiv stöbern und dann stelle ich meinem Gast oder meiner Gästin einen Artikel vor und andersrum meine Gästin stellt mir dann einen Artikel vor. Die Folgen sind roundabout 1 Stunde lang. Also jeder bespricht seinen Artikel ungefähr 1/2 Stunde. Es ging bisher um die nikotinfreie Zigarette, das Transplantieren von Köpfen, lesbische und schwule Menschen in den 70er Jahren und jetzt in der aktuell online geschalteten Folge UFOs und Brüste und in der kommenden Folge, ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt, jetzt in der kommenden Folge geht es ein Artikel von 84, also 40 Jahre her, über die Frau ab 40 und der andere Artikel aus den 70er Jahren zum Thema Opferwerdung, gibt es Leute, die dazu neigen, öfter Opfer zu werden. Also wir haben das ganze Selbstbild und Selbstverteidigung jetzt hier als Arbeitstitel genannt. Also ich denke, es ist vor allem interessant, da drauf zu schauen, weil die Artikel halt 40, 50 Jahre alt sind, um zu sehen, welche Themen damals schon aktiv waren, welche Themen neu aufgegriffen wurden. Also wenn ihr das noch nicht hört, schaut auf jeden Fall mal bei den Pressesprechern rein.
Dann, und du warst noch zu Gast.
Dann war ich zu Gast an mehreren Stellen. Ich war.
Okay, schieß los.
Ich war im Skeptrum-Podcast, den hatte ich ja in der letzten Folge, die wir gemacht haben, schon mal erwähnt. Da habe ich 2 Stunden übers Hacken geredet und über die Hacker-Szene und Hacking-Kultur. Link in den Shownotes. Dann war ich bei Undine zu Gast. Undine Almani war ja auch hier schon ein paar Mal im Podcast. Und ich habe mich mit ihr 1,5 Stunden über Esoteriker lustig gemacht, die dann so Sachen erzählt haben wie: In deinem Auto wohnen kleine Wesen. Und du musst lieb zu ihnen sein. Wo wir dann zu der Erkenntnis kamen, wenn in deinem Auto kleine Wesen leben, brauchst du eine Köderbox. Aber ja, da haben wir ein bisschen auf Esoterikern rumgekloppt. Und dann war ich zu Gast bei Imp im Stream und wir haben vom Goethe-Institut den Film Hallo aus Berlin geschaut und da Folge 6, Schule. Das wurde von der BBC produziert, damit Leute, die kein Deutsch lernen, kleine Dialoge lernen, um sich in Deutschland zurechtzufinden in den 90er Jahren. Und da kommen Banger her wie Mathe ist mein Lieblingsfach. Und Leute haben das schon mal bestimmt in ihren Timelines gesehen, weil es so skurril ist. Also eine wilde Mischung aus langsamem Techno, schlechten 3D-Animationen und schlecht geschauspielerten Szenen, wo es dann darum geht, was ist wichtig für den Alltag des Schülers. Und dann sind das so Dialoge wie Rauchen ist erst ab 16. Oder Arno hat heimlich geraucht und jetzt muss er als Strafe mit dem Besen die Raucherecke sauber machen. Also völlig absurde Dialoge. Und da haben Imp und ich 1,5 Stunden drauf reacted. Unter anderem haben wir in der Sendung uns unterhalten über Dinge, die deutsch sind und wie andere Leute auf Deutschland schauen. Und dann erzählte ich, dass ich Schüleraustausch Großbritannien war. Wir 2 Wochen war unsere Schule da zu Gast und 2 Wochen waren die bei uns. Und in der Zeit kamen dann unter anderem so Kuriositäten, dass die Engländer zwar Deutsch gelernt haben, aber super, super wenig. Und sie konnten dann immer nur so Sachen sagen wie: Wann hast du Geburtstag oder Passierscheine bitte?
Und das klingt fast nach den DDR-Deutschbüchern für die Gastarbeiter, die es immer gab.
Mhm. Auf jeden Fall, jetzt können wir gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall kamen wir darüber dann auch, dass wir natürlich über Adolf Hitler sprechen mussten. Und da haben wir mal in die Tabelle geschaut, der Städte, in denen er Ehrenbürger ist und dann immer, wann er auch aberkannt, also wann die Ehrenbürgerwürde aberkannt wurde. Und ich möchte an dieser Stelle festhalten, es gibt Städte, die erst dieses Jahr beschlossen haben, dass er nicht mehr Ehrenbürger ist, wie zum Beispiel Dienheim. Und es gibt einfach Städte wie Freital, wo er immer noch Ehrenbürger ist.
Ja, Freital, Free Valley.
Die 100 Jahre machen die noch voll. Ja, da haben wir auch überlegt, liegt das daran, dass man jetzt nicht mehr in die Presse kommen möchte, wenn man es ihm jetzt aberkennt, dass es dann heißt, warum erst jetzt? Und dass man einfach hofft, dass niemand mehr hinschaut, aber an dieser Stelle, wer Freital nicht liebt, soll Freital verlassen.
Ich finde es ja immer interessant, dass habe öfters mal durch Zufall irgendwie auf Partys Leute aus Arizona und sowas kennengelernt. Und bei so Amerikanern ist Freital sehr viel bekannter als Dresden.
No.
Obwohl Freital hier so eine kleine Stadt um die Ecke ist, in der ich geboren wurde. Aber es ist wild, dass es sehr viel bekannter ist, was da so passiert in Freital, als Dresden. Es ist anscheinend da sehr viel mehr durch die Presse gegangen. Ich meine, da gab es auch so eine Gruppe Freital und sowas, die haben halt echt für Schlagzeilen gesorgt. Aber ja.
Jo. Gut, dann habe ich noch einen Tipp, wenn ihr wissen wollt, ob eure Sicherung durchgebrannt ist.
Tipp an Trump,
nein. Wir kennen ja alle schlechte Lifehacks, jetzt habe ich mal einen guten Lifehack. Und zwar.
Ich kenne nur Ali Lifehack.
Ja, Ali Lifehack, der Podcaster auf Wish bestellt. Aber eine Sicherung, die funktioniert, ist elektrisch leitend. Und jetzt hat man ja nicht immer ein Multimeter zur Hand. Also wenn die Fuse blowt, wenn die Sicherung durchbrennt, dann leitet sie nicht mehr. Und das ist der große Witz, warum man überhaupt Sicherung hat. Jetzt hat man ja nicht immer seinen Multimeter zur Hand, um das zu prüfen. Aber wir alle haben Smartphones in der Tasche. Und du nimmst dein Smartphone, öffnest eine App, wo du Dinge eintippen kannst, zum Beispiel die Telefon-App, stellst die Sicherung mit dem Füßchen, also mit dem Boden,
das ist smart,
auf eine der Tasten. Und wenn du dann oben auf die Sicherung tippst und es kapazitiv leitet, dann tippt es die Taste. Wenn die Sicherung geblowt ist und du sie dagegen drückst, leitet sie nicht und es wird nicht getippt. Das heißt, du kannst einfach über deine Telefontastatur im Smartphone Sicherung draufstellen, wenn du oben drauf tippst und es gibt eine Zahl ein, dann ist die Sicherung noch funktional.
Das ist smart. Also, keine Ahnung, nie darüber nachgedacht, aber es ist einfach so logisch und sinnvoll.
Ja, also
ich frage, ob man daran denkt, wenn man es braucht.
Ja, aber wenn ihr in die Situation kommt, dann könnt ihr maximal klug scheißen und den Tag retten. Bei den Sicherungen, die ich bisher getauscht habe, war immer sehr eindeutig, dass nicht nur der Draht in der Sicherung kaputt war, sondern dass sie dann auch komplett verkokelt war. Da waren keine Fragen mehr darüber, ist die Sicherung kaputt oder nicht, sondern, oh, diese vier Teile und die jede Menge Splitter, die ich aus der Sicherung rausgekratzt habe, die wird wohl kaputt sein.
Ob die noch leidet? Ja,
die leidet.
Ja. Ja. Oh. Okay, geiler Tipp. Ich habe immer ein Problem damit, sowas dann im richtigen Moment im Kopf zu haben.
Ja.
Es ist schwierig.
Aber jetzt haben wir es hier an unsere Zuhörerschaft von über 1000 Leuten geweckt dort und irgendwer wird es anwenden können und es wird super sein. Und irgendwer wird es anwenden, hat per Zufall eine Sicherung, wo irgendwas über die Außenhaut auch leitet, wird sie verbauen und mich dann dafür haftbar machen, dass ich den falschen Tipp mit dem Smartphone gegeben habe. Ja. Aber das funktioniert, ich kann es dir empfehlen. Jo, dann...
Für sie getestet.
Ich habe tatsächlich Sicherungen hier, mit denen man das nochmal nachspielen könnte. Jo, das wäre es von meiner Seite aus.
Ja, ich denke für heute auch von mir. Dann kann ich meine Stimme nochmal ein bisschen schonen.
Jo,
ich war ein bisschen angeschlagen die letzten Tage.
Sage ich nochmal danke für alle, die uns unterstützt haben bis hierhin. Danke für alle, die uns unterstützen. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Geld habt, das ihr uns zukommen lassen wollt, bunk.me/hackalive, geht das mit dem Geld, ist verlinkt, erster Link in der Beschreibung und ansonsten auf der Website unter dem Punkt unterstützen. Kommentare gehen am besten an mail@auch-interessant.de oder an hey@auch-interessant.de. Ich freue mich über Rückmeldung, ansonsten gibt es eine Kommentarsektion unter den Episoden und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich lade ja einen Mirror auf YouTube hoch, damit neue Leute uns entdecken können und den haben mittlerweile 1570 Menschen abonniert. Und ich freue mich total, dass Leute das für sich entdecken, denn der YouTube-Empfehlungsalgorithmus ist sehr viel besser geeignet, damit neue Leute auf Podcasts aufmerksam werden. Jo, dann danke für eure Unterstützung, danke für die Rückmeldung, danke Basti für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Jo, auch von mir nochmal danke fürs Hören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.